Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es mal wieder um die Besprechung eines Pilotfilms gibt für eine Serie, die uns in den 90er, die 90er Jahre geprägt hat, die 90er Jahre atmet, die eigentlich der Inbegriff der 90er Jahre ist. Nein, nicht wirklich, aber so ein bisschen zumindest. Man denkt gerne da an sie. Und deshalb habe ich mir den Boots-Co-Piloten der Herzen dazu geholt. Mein Bro, hallo Kai.
Hallo Gregor. Ja, während ich mir das Ganze angeguckt habe, habe ich häufiger die Hand in den Himmel gestreckt und laut geschrien, Gregor!
Ich hatte dir vorgeschlagen, dass wenn wir uns ein Boot bauen, dass wir damit die Mosel runterfahren und maritime Verbrechen aufklären. Du warst da nicht so von begeistert, wie ich erfuhr.
Hm? Ja, wir müssen jetzt gleich mal reden, wie das hier in der Serie gelungen ist, indem man da ganz viel mit dem Boot herumgefahren ist,
nicht? Ja, oder eben nicht, ja, das ist das Faszinierende. Ja. Aber worum wir natürlich reden, ist, wir reden über Thunder in Paradise, die Hulk Hogan Action-Serie der 90er Jahre, die überwiegend 1993 auf dem Syndicate-Markt in den USA ausgestrahlt wurde. Und ja, 93, 94 rum und es immerhin auf erstaunliche 22 Folgen gebracht hat. Also noch so eine richtig, richtige Staffel, die damals mit Hulk Hogan in der Hauptrolle halt produziert wurde. Und sie war halt so ein Star-Vehikel für ihn. Also produziert ist sie von Douglas Swartz und Michael Burke. Das sind die Baywatch-Produzenten. Ja, und die haben gesagt, Mensch, das hat doch einmal so gut funktioniert. Und hier Baywatch hat ja im Syndicate-Markt auch einen großen Erfolg gemacht. Das sind so diese ganzen lokalen Netz, also diese ganzen lokalen Fernsehstationen. Ist wohl ein bisschen unbeliebt, weil man mit den einzelnen Verträge machen muss, aber war halt da erfolgreich. War auch bei Star Trek das nächste Jahrhundert ein großer Erfolg, das so zu machen. Und da hat man gesagt, hier, wir produzieren also diese Serie. Der Hulk, der ist schon mal bei Baywatch gut über den Strand gelaufen. Und dann verkaufen wir die an die regionalen Fernsehstationen. Und im Vorfeld musste ich ein bisschen schmunzeln, weil sie erst diesen Pilotfilm, über den wir heute reden, einzeln produziert hatten, um den auf dem Videothekenmarkt zu platzieren und dann aber nicht wussten, ob das gut genug ist für eine Serie und es dann zwischen den verschiedenen Geldgebern hieß, machen wir 6 oder 13 Folgen, weil die haben das ja vorfinanziert, weil sie haben ja Geld erst später bekommen durch die Ausstrahlung auf diesem Syndicate-Markt. Und das finde ich eine witzige Diskussion, dass die bei dem Pilotfilm gesagt haben, ach, ob der auf die Videotheken total losrockt. Hulk auf dem Cover.
Ja, aber du hast das Wichtigste vergessen. Der hatte ja in Deutschland noch den Untertitel Heiße Fälle, coole Drinks.
Und ehrlich gesagt, das finde ich super, weil es wenig heiße Fälle gibt und auch wenig coole Drinks.
Ja, in der Tat.
Aber das ist so, weißt du, das ist einfach so ein typischer 90s-Zusatz, oder? Ich finde den toll.
Ja, das heiße ist super. Fälle,
coole Drinks.
Das war, glaube ich, überrascht, wie andersartig inszeniert diese Serie ist im Vergleich zu anderen Action-Serien, die wir so eigentlich kennen. Also hier auch 80s oder so. Wir hatten schon, weiß ich, Street Hawk, wir hatten Airwolf, wir hatten Knight Rider. Also die hier geht irgendwie anders heran. Also ich hatte ganz häufig den Eindruck, dass es eher wie so eine Seifenoper inszeniert. Vor allem in dieser ersten Episode der beiden.
Genau. Das kann man schon mal dazu sagen. Also die beiden Folgen, also der Pilot, im Original heißt der Pilot Part 1 und 2. Also war das schon, ist in den USA als Einteiler ausgestrahlt worden. Bei uns ist es gleich in zwei einzelnen Folgen ausgestrahlt worden. Bei uns heißt die erste Folge ein ungleiches Brautpaar und die zweite Folge die Schatzinsel. Ja. Und das ist schon sehr witzig, weil wenn man die als zwei einzelne Folgen sieht, sagt man, das ist sehr, sehr ungewöhnliches Pacing halt. Ne? Als hätte man gesagt, ja, das Boot kommt erst in der zweiten Folge und in der ersten Folge stellen wir euch mal ein paar Figuren vor. Aber ich kann ja mal ganz kurz so ein paar Sachen, können wir uns mal über die Darsteller unterhalten. Wir haben halt Hulk Hogan, der spielt Rudolph J. Spencer. Hurricane. Hurricane wird er genannt halt, ne? Seine Freunde nennen ihn den Hurricane. Das war übrigens ein Arbeitstitel für die Serie, die sollte ursprünglich Hurricane in Paradise heißen. Aber dann dachte man, ah, das ist ein bisschen so negativ und so und Hurricane und dann gibt's einen echten Hurricane und dann könnte Probleme geben. Und dann das, wir haben doch dieses Boot, wie heißt das? Thunder und Fahrzeuge sind in den 80ern beliebt gewesen, also bringen wir es rein und nennen es Thunder in Paradise. Was ich ganz, ganz clever finde, was, dass sie da die Namen nochmal gewechselt haben halt, ne? Genau, sein bester Freund Martin Brubaker wird gespielt von Chris Lemmon, der ist bekannt als der Sohn von Jack Lemmon. Und über den habe ich ein Interview gefunden, wo er gesagt hat, dass man ihm gesagt hat, er soll da nicht mitspielen, weil das würde seine Karriere zerstören. Und das hat es, sagt er selber. Er hat danach eigentlich, wenn du dir mal seine IMDb-Liste ansiehst, der hat danach noch einen kleinen Auftritt im Wishmaster-Kino-Horrorfilm gemacht und ansonsten so gut wie gar nichts mehr. Also ganz, ganz wenig Sachen. Also das hat nicht so ganz funktioniert.
No? Ja, wenn ich gerade hier so ein bisschen reinschaue. Also es hat irgendwie auf dem Highway ist die Hölle los, hat er irgendwie mal angefangen oder verschollen im Bermuda-Dreieck. Und ja, dann kam Thunder in Paradise und danach kam nicht mehr viel. Mhm.
Genau. Wir haben dann noch Carol Ault, die spielt Rally LaRue. Die ist so eine Barbesitzerin da auf dem ganzen Place. Wir sind ja in so einer Art Hotelanlage, die in der Nähe vom Strand ist. Und da hat sie halt so eine Bar. Dann gibt es dann noch die Tochter der Hotelbesitzerin Jessica. Die wird in dem Pilotfilm noch von einer anderen Darstellerin gespielt, die dann ausgewechselt wurde für die eigentliche Serie, weil sie nicht gut genug gewesen ist. Und das ist auch so, denn ich habe mir jetzt 2-3 Folgen der Serie an sich danach noch angesehen. Die Darstellerin aus der Serie ist deutlich besser als sie. Und wenn man, ich frage mich, wie das ist, wenn man nicht das Talent hat, um in Thunder in Paradise mitzuspielen. Also sie war ein Kind, sie war 8 Jahre alt, also wollen wir nicht, ne? Aber ich muss sagen, ich fand sie auch ehrlich gesagt so nicht überzeugend als, weiß nicht.
Ja, ich fand aber viele andere Leute auch nicht überzeugend, aber.
Ja, richtig. Und dann natürlich noch den großen Namen, den wir haben, Patrick McNee, Avengers oder beziehungsweise wie es bei uns hieß, mit Schirmscham und Melone, John Steed.
Ne? Der hat seine Karriere zu dem Zeitpunkt schon hinter sich gehabt, absolut, mehr oder weniger.
Absolut. Also bei Patrick McNee, der in dem Pilotfilm ja den Onkel der Hotelbesitzerin spielt, der so ein bisschen antagonistisch ist, obwohl er auch wenig zu tun hat, außer der antagonistische Onkel zu sein, der versucht, das Hotel per etwas fragwürdigem Erb an,
also eine Klausel im Erbvertrag, also
genau, also das sich zu erschleichen, und das ist auch eigentlich alles, was er tut, und er hat relativ wenig zu tun. In der Serie hat er mehr zu tun, ist da auch sympathischer angelegt. Deshalb ist die Tochter, hier in dem Pilotfilm ist ja noch die Tochter dabei, die Megan, die wie eine Hauptrolle wirkt, die ist auch nur im Pilotfilm dabei, die Mutter von Jessica. Das ist auch das Geile. Jessica ist die Tochter von der Hotelbesitzerin, von dieser Megan heißt sie, glaube ich, und die ist nur in dem Pilotfilm dabei und in der Serie ist sie nicht mehr dabei, und da in der Serie ist Jessica die Tochter, also nicht die Tochter, sondern so die Adoptivtochter vom guten Hurricane. Halt auch ein bisschen komisch, wenn einem das so klar wird. Ja. Aber Patrick McNee, da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, Don't Look Back in Anger. Nicht nur, weil er in dem Oasis-Video von Don't Look Back in Anger der Fahrer gewesen ist, von dem Auto, in dem die gesessen haben, sondern weil ich mir gedacht habe, Patrick, warum? Warum? Was ist denn da passiert, dass du da am Strand mit dem Anzug rumlaufen musstest?
Ja, das Ganze unterstreicht ja so meinen Eindruck, vor allem von der ersten Episode, dass das eher so seifenoperartig inszeniert ist. Und man hat ständige Szenenwechsel, man ist am Strand, dann kriegt man so ein bisschen mit, wie hier Spencer verschiedene verrückte Sachen macht, der super kindsköpfig auch wirkt in der ersten Folge, bevor er dann in der zweiten so ein bisschen seriöser auftritt. Und ja, Patrick McNee dazwischen, der passt auch nicht so ganz richtig ins Bild, aber er gibt dem Ganzen trotzdem irgendwie so einen gewissen, ja, wie du schon sagst, antagonistischen Charme, vor allem da er auch von Captain Kirk synchronisiert wird.
Stimmt, ja, stimmt. Das wird mit einer seiner letzten Sachen wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube,
Gerd Günther Hoffmann.
Ist Mitte der 90er, glaube ich, gestorben. Ja, ich sehe ihn auch gern und ich fand ihn auch in der Serie seine Rolle auch besser, aber im Pilotfilm ist es so ein bisschen. Ist es so ein bisschen schwierig. Ich kann ja mal so 2-3 Worte zu der Story sagen halt. Ne? Also wir lernen halt Hurricane kennen, der halt auf diesem sich ein Boot gebaut hat, das Thunder heißt. So ein Boot, das militärisch sehr überlegen ist, super schnell, Waffensysteme und pipapo. Wollte er für die US Navy bauen, die wollten es nicht haben. Also hat er gesagt, dann gehe ich dann baue ich selber, baut es anscheinend, hat anscheinend die Ressourcen, es selber zu bauen, zusammen mit seinem guten Kumpel Brew. Und die lösen dann halt so quasi Aufträge mit diesem Boot. Was sie genau machen, wird aber hier noch überhaupt nicht erklärt. Nur, dass sie anscheinend Schulden haben von diesem Bootsbau. Was ich mir vorstellen kann, weil das ja schon ein sehr, das Design von Zander ist ja schon ganz cool, so das Äußere. Das Innere ist ein bisschen spärlich, aber das ist so, weil so ein Knight Rider ein bisschen auf Wasser halt, ne? Aber dafür haben sie auch nur $93.000 Schulden. Das hat mich ein bisschen irritiert, die Summe.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie viele sie vorher hatten. Vielleicht hatten sie vorher 3,5 Millionen und haben jetzt einfach alles ausgegeben und haben jetzt 93.000 minus, ja.
Ganz genau, ganz genau. Also auf jeden Fall haben die dann, gibt es dann halt die Situation, dass der gute Hurricane dann so eine Kette findet in einem Hai, den er ausgenommen hat. Das schenkt er seiner quasi dann späteren Stieftochter Jessica. Und diese Jessica hat diese tolle Kette und landet mit dieser Kette in der Zeitung. Und das liest der fiese Möb, Sam J. Jones, der hier den Bösewicht spielt, Flash Gordon und Highwayman. Ne? Der ist hier der Böse, der sieht dieses Bild, sieht diese Kette, sagt mit dem Typen, der diese Kette, dem die gehört hat, da habe ich mal im Knast gesessen und der hat da einen Schatz vergraben, wir brauchen diese Kette. Dann versuchen sie, diese Kette zu stehlen, um zu dieser Schatzinsel zu kommen. Das versucht man natürlich zu verhindern. Dann gibt es, ne, dann wird man entführt, dann muss man sich auf diese Schatzinsel durchkämpfen, dann muss man gegen diese Gegner dann da halt kämpfen. Das ist jetzt alles sehr rough zusammengefasst, aber tatsächlich ist das schon grob die Story, die noch eine B-Handlung hat, denn die Mutter von Jessica, die Megan, die Besitzerin des Hotels, die hat das geerbt von ihrem Vater, aber der hat in seinem Testament eine Klausel drin und die ist ein bisschen absurd, weil wenn sie jetzt zum Zeitpunkt, als diese Folge spielt, nicht innerhalb von 36 Stunden heiratet, verliert sie ihr Hotel an ihren Onkel. Und das ist Patrick McNee. Und dann macht sie natürlich einen Plan, hey, ich habe jetzt nur 36 Stunden Zeit zu heiraten. Wen heirate ich denn da? Da biete ich das doch Hulk Hogan an, mich zu heiraten. Der braucht Geld, ich will das Hotel behalten. Also machen wir so eine Art gefakte Ehe. Und mit der Jessica kommt er ja sowieso gut klar. Ne? Und dann gibt es auch noch eine Ehe zwischen den beiden, die angezweifelt wird. What the fuck, oder?
Ja, Gregor, ich habe noch nie so viel Bullshit in so wenigen Sätzen gehört.
Ja, aber habe ich, und ich glaube mir, ich habe sehr zusammengerafft, die Story.
Ja, halt, ja, ne? Genau.
Aber ich sage, es ist doch wahr, oder?
Es ist absolut wahr. Und was für eine Klausel. Also wird quasi die Tochter gezwungen dazu zu heiraten, damit sie das Hotel übernehmen kann. In welchem Zusammenhang steht beides zueinander?
Es ist wirklich unglaublich, oder? Es ist wirklich unglaublich. Also sie ist die Besitzerin dieser Hotelanlage. Das ist ja irgendwie im Disney-Resort gedreht worden, in Florida, was auch relativ hohe Produktionskosten nach sich zog. Man sagt auch mit einer der Gründe, warum die Serie gar nicht dann, also war, sie war dann relativ teuer, aber Baywatch war man einfach am Strand, hier hatte man so eine ganze Hotelanlage, die da bezahlt werden musste. Und ihr gehört das Hotel aber nur noch für eine gewisse Zeit, wenn sie nicht verheiratet ist. Was ist denn das für ein Vertrag? Was ist denn das für ein Testament? Was ist denn das für ein Vater?
Ja, was für ein übergriffiger Quatsch, ja.
Disney World in Orlando ist das gedreht worden. Genau. Ja. Und dann hast du halt Patrick McNee, der den Onkel spielt, der sagt, ja, dieses Testament, du bist aber nicht verheiratet. Und wenn du nicht verheiratet bist, gehört mir in 36 Stunden das alles.
Steht das auch in dem Testament? Das wird ja gar nicht so explizit gesagt.
Es fällt dann halt auf, er ist ja der Bruder quasi von dem Vater.
Ja.
Ne? Also wird das wahrscheinlich auf ihn zurückfallen. Also zumindest wird es so impliziert halt. Und das ist so.
Der Vater muss doch seine Verwandtschaft einfach gehasst haben.
Ja, nicht nur das. Wie kann der denn, also der muss ja schon eine Weile tot sein. Ne? Ja. Und hat er dann reingeschrieben, sobald du das liest, hast du 36 Stunden Zeit zu heiraten. Und was ist denn das für ein Countdown? Organisier mal in 36 Stunden eine Hochzeit. Allein so, also in Deutschland wäre das völlig unmöglich, alleine mit dem ganzen Zeug, was du organisieren musst, Unterlagen, Genehmigungen, Geburtsurkunde und sonst irgendwas. Weißt du, das wäre völlig unmöglich. Von der moralischen Seite mal abseits.
Ja, ne? Aber wie du schon sagst, diese Zeit in diesem Testament, die ist ja, auf welche Art und Weise ist die denn angegeben? Ich glaube, dass hier der Charakter von Patrick McNee das einfach nur so gesagt hat mit dieser Zeit, weil er sagt ja selber, ach, das wären so ein paar vage Bezeichnungen nur in diesem Vertrag und er könnte da auf jeden Fall irgendwelche ja, Zwischenzeilen irgendwas und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist einfach hirnrissiger Quatsch einfach.
Ach, absolut, es ist nur
dazu. Da steht da kein Datum drin.
Ja, also, ja, ja, klar. Das ist nur um so eine Art Zeit-Countdown und so einen Zeitdruck aufzubauen. Und ihre Idee ist dann halt den Typen, den sie eigentlich nicht so mag. Ne, aber der halt irgendwie ganz gut mit ihrer Tochter kann, weil die, das macht da wirklich, also die ganzen Szenen mit Jessica, also die haben schon eine Chemie zusammen. Später noch mehr in der Serie mit der anderen Darstellerin. Hier geht's aber auch. Er kümmert sich halt sehr um sie und dann scheint sie das irgendwie zu reichen, zu sagen, ja, dann, ja, der braucht Geld, der ist verschuldet. Sie fragt ihn ja auch, wie viel Schulden hast denn du? Das ist ja, was du machst. Die haben ja dieses Treffen und sie fragt ihn ja dann, als er das Kopftuch gewechselt hat. Er trägt ja in vielen Szenen immer ein Kopftuch, ja, genau. Und immer in unterschiedlichen Farben. Da fragt sie ihn ja, wie viel Schulden er hat, und er sagt $93.000. Ja, dazu, die gebe ich dir, wenn du mich heiratest. Und er sagt, was? Was? Und dann bittet er sich so und sie sagt, ja, halt, um, ne, um einen Fake, um halt eine Ehe vorzutäuschen, damit sie das Hotel behalten kann. Ne? Also alles absolut moralisch fragwürdig, und hier wird uns Hulk Hogan in die Prostitution geschickt, im Prinzip. Ja? Das wird ja noch auf die Spitze am Ende getrieben. Weißt du?
Das, ja. Aber diese ganze Episode, du hast ja eben Baywatch schon genannt, und genau so beginnt ja auch quasi diese ganze Einführung auch. Das heißt, Man sieht sehr viele klischeebehaftete Personen an Stränden. Also ich habe noch nie so einen Strand gesehen wie in diesen TV-Episoden, wie uns das so häufig vermittelt wird. Ganz viele Leute, die super viel Laune haben, mit Papageien sprechen.
Ja, und mit
irgendwie, was war das für ein komisches Gefährt mit diesen absurd großen Reifen, was man da so ganz kurz gesehen hat.
Ich weiß nicht.
Das sah aus wie so ein Spielzeug irgendwas. Also wie gesagt, so Strände habe ich noch nie gesehen.
Es sind Baywatch-Strände. Es sind tatsächlich überspitzte Baywatch-Strände. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was die Serie hat. Die hat so, auch eins der vielen, ist, dass sie so eine unklare Zielgruppe hat. Was ist es? Sind das die Baywatch-Zuschauer? Sind es Hogan-Fans? Soll es Action-Fans sein? Dann ist es, Sci-Fi ist es viel zu wenig, ehrlich gesagt, weil Sci-Fi ist zumindest im Pilotfilm eigentlich nur das Boot Thunder, was wir aber erst nach 50 Minuten sehen. Das ist auch sowas. Ja. Also wenn du den Pilotfilm, wie wir es als zweigeteilte Episoden betrachtest, fällt dir auf, dass in der ersten Folge davon nur geredet wird von diesem Boot, aber du es überhaupt nicht siehst. Dafür siehst du Giant Gonzales und die lokalen Wrestler der 90er Jahre halt, die alle im Hogan, fast alle im Hogan-Team sind und so halt, ne? Auf der Hochzeit. Die dann natürlich auch innerhalb von 36 Stunden groß, allein die Anreise der Leute.
Ja, woher kommt, die sind alle schon da gewesen.
Und dann haben die alle Zeit, so kurzfristig und so. Das ist total absurd. Und, aber weißt du, was ich gut fand? Ich mag den Intro-Song, also dieser Thunder in Paradise-Song, der ist einfach catchy. Der ist cool. Also den mag ich gerne.
Ja, halt, ne? Geht so, aber wir hatten schon bessere Intro-Songs. Aber er ist ansonsten rein von den Bildern, die er zeigt, ist er natürlich absolut, ja, 80s oder 90s.
Ja,
also
ja.
Das ist schon irgendwie auch so teilweise so ein bisschen zusammengefasst. Was sieht man in der Episode, bevor dann der eigentliche Intro dann losgeht? Also, ja.
Aber du siehst, das ist das Geile. Du hast in beiden Episoden das vor dem Intro wirklich nur die zusammen, also quasi ein Spoiler, was in der Episode passiert, zusammengeschnitten, aber auf fast 3 Minuten bis zum Ende. Ja. Du siehst sogar Szenen vom Ende von der Folge. Und das ist in der zweiten Folge auch so. Und dann habe ich mal so auf die Uhr geguckt und festgestellt, wir haben hier 2 43-Minuten-Episoden, die aber erstmal jeweils 6 Minuten kannst du abziehen wegen Intro-Song, der ja recht lang ist, plus dieses Ganze, was sie gleich sehen werden. Ist ja nicht mal eine Rückblende, sondern einfach, sie kriegt 3 Minuten gezeigt, was jetzt alles passieren wird und so. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig an Handlung halt. Aber sie haben auch nicht viel. Und sie haben trotzdem unheimlich viele Bilder, finde ich, die einfach da, wo sie die Zeit gestreckt haben. Du hast super oft diese Laufszenen, dann mit dem Bootfahrszenen, dann irgendwelche hier Sonnenuntergänge oder einfach so lange Kamerafahrten oder später in der zweiten Episode, wenn die sich da raustauchen müssen aus dieser Höhle, in die sie eingesperrt werden, da kommen wir noch zu, da sind sie auch, das dauert ja ewig und 3 Tage, ne, aber da sparen sie sich halt auch Text, was sie sprechen müssen. Weißt du?
Ja. Ne? Aber wir haben ja auch schon mal über den Film hier Der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan gesprochen.
Ja, der ist toll.
Und der ist ja noch vor der Serie erschienen. Mhm. Also zumindest, wenn ich das jetzt richtig einordne.
Ja, ist so.
Und ich fand, da hat er besser geschauspielert, als er es hier tut. Also ich habe mich gefragt, was hier ganz häufig die Regieanweisungen waren. Also anfangs wird er uns so komplett, ja, so überzeichnet auch gezeigt, also so komplett hibbelig und irgendwie ja so Draufgänger, aber trotzdem so verspielt, also irgendwie so ein Kindskopf eher ein bisschen. Und in der zweiten Episode, also in dem Action-Part des Pilotfilms, nenne ich es mal, dann ist er plötzlich irgendwie ein anderer Charakter. Auch die Mutter, die in der ersten Episode ja, okay, die hat ein paar dämliche Ideen, die wirkt aber zumindest halbwegs souverän und authentisch und wird in der Action-Szene, also in den Action-Szenen, dann plötzlich zur ja schreienden Damsel in Distress. Und das hat mich unfassbar genervt, dass die Charaktere nicht in sich schlüssig erzählt sind.
Es hängt vom Outfit ab. Sie ist ab dem Moment nur noch die nervige Damsel in Distress, als sie nur noch den Bikini anhat. Sie ist nämlich dann nur noch im Bikini zu sehen im zweiten Teil. Und im ersten Teil ist sie noch so in so einem Business-Kostüm. Da, also das ist anscheinend die Vorstellung der Autoren gewesen. Und als Hulk im zweiten Teil dann sein Kampfoutfit da anhat und so, da ist er dann halt das X deutet auf den Schatz. Da ist er halt dann der souveräne Ex-Navy-Supersoldat. Ja, aber der Film der verliert aber auch also keine Zeit. Ich fand auch diese erste Szene mit diesem Hai, weißt du, wo er mit der Jessica das mit dem Hai erklärt und sagt, dass er erzählt einfach in einem Satz diese ganze Origin-Story, wie es dazu gekommen ist. Ich war bei der Navy und ich habe dann dieses Superboot entwickelt, weil ich anscheinend ein so geiles Genie bin, von dem wir sonst nicht so viel sehen, ehrlich gesagt. Aber ey, das Ding ist super schnell, hat einen Laser, kann sich irgendwie unsichtbar machen, Raketen. Abwehrsystem ist richtig geiler Shit und noch
und
sieht auch noch cool
ist,
aus.
Und es ist innen größer als außen.
Und es ist innen größer. Es ist Timelow-Technologie. Genau. Und es hat auch so einen Computer, der auch sprechen kann. Wir erinnern uns da, aber hat wenig Seele, dieser Computer. Ne? Man hört ihn nur so ein paar Sätze sprechen und hat auch so ein bisschen, kann auch so Einbrecher, die versuchen reinzukommen, den Code nicht haben, mit Strom vom Boot jagen. Das hat Hulk Hogan sich ausgedacht. Die Navy wollte das Boot aber nicht. Dann hat er gekündigt und hat seinen Kumpel Blue gefragt. Dann haben sie das gebaut und erzählt dann noch so. Und dann haben meine Navy-Kameraden so eine Abschiedsparty gemacht und haben sie mich besoffen in so ein Käfig mit dem Hai geschickt oder habe ich mit dem Hai gekämpft und so und dann macht er diesen Trick mit dem, dass eine Hand aus dem Maul des Hais rauskommt, um Jessica zu erschrecken. Da habe ich schon gedacht, du bist aber Vater des Jahres. Also, ne? Allein das mit dem Mann mit der Hand aus dem Hai und so, weißt du? Ist so ein bisschen absurd. Aber ansonsten ist die Chemie, die er mit ihr hat, so weit ganz, ganz gut eigentlich, ne?
Ja, ach, das fand ich schon ganz cool. Also auch konnte ich nachvollziehen, dass sie ihn irgendwie mag und so ein bisschen als väterliche Figur auch irgendwie sieht. Und sie ist ja auch kein direkt dummer Charakter. Das finde ich also auch gut, weil Kinder, wir haben schon häufiger drüber gesprochen, sind in Serien oder Filmen ja nicht immer ganz gut dargestellt oder ganz schnell nervig. Und sie ist Gott sei Dank zu keinem Zeitpunkt nervig.
Ja, als sie dann sich für diese Hochzeit als der gute Hulkster dann halt zusagt, für diese Hochzeit wird ja diese riesen Hochzeit arrangiert da, ne? Und da habe ich mir aufgeschrieben, Hochzeit im Wind.
Was ist super windig, muss bei den Aufnahmen gewesen sein.
Was ist denn da passiert?
Aber nur da, kurz darauf, hat das direkt bei der Zeremonie aufgehört. Zack, weg.
Aber das war so absurd, weil ich dachte erst, das ist noch so ein Story-Element, dass vielleicht sich so ein Hurricane aufbaut oder so. Aber die haben da wirklich alles festgehalten, der Winter total. Da dachte ich mir, die müssen aber Zeitdruck gehabt haben, dass sie nicht eine Stunde gewartet haben, bis sie das gemacht haben. Und ja, und dann heiraten so und machen noch dieses vom Traualtar, dieses, ja, wenn du die Hälfte, aber.
Diese Verhandlungen.
Ja, jeder behält seine Sachen, ehevertragmäßig und so. Brew erinnert ihn ja auch daran, wenn die heiraten, dann gehört ihr ja theoretisch auch die Hälfte von Thunder. Und er sagt, oh nee, das ist aber nicht gut. Und dann verhandeln die ja noch vor dem Priester mit 50-51%, halbe-halbe und so. Ja gut, und dann schließen sie halt diese Ehe. Und ich musste so über diesen ganzen Part mit Sam Jones und seiner fiesen Möb-Bande lachen, die einfach uns einfach so aus dem Nichts auftauchen und in der Zeitung dieses Foto von Jessica sehen und sagen, hey, das ist ein Kind hier, das trägt diese mit vier Reihen versehene Kette und ich war mal mit einem Typen im Knast, der hatte die. Und mit der hat da gesagt, das ist der Weg zu einer Schatzinsel und da wollten wir da hinfahren und sind wir in den Sturm gekommen und dann ist der von Bord gespült worden und dann war diese Kette weg und jetzt sehe ich diese Kette doch in der Zeitung, die ich hier aufmache, warum auch immer sie in der Zeitung war, weißt du? Also.
Ja, das hat dieser eine Typ, der da auch zufällig an dieser Bar saß und hier mit der Barkeeperin gesprochen hat, der war ja irgendwie Reporter. Und ganz zufällig hat er gesehen, da ist ein Mädchen, das trägt das hässlichste, die hässlichste Kette, die man überhaupt jemals finden konnte, um den Hals. Da mache ich jetzt mal ein Foto von. Das ist relevant genug, um das in die Zeitung zu packen.
Dann. Genau, war es ja auch, weil Sam Jones und seine Bande der fiesen Bösewichte, seine Evil League of Evil, die haben das gesehen und gesagt, jetzt holen wir uns die Kette. Also schleichen wir uns auf die Hochzeit raus. Dann hat er Sam Jones auch eine Freundin, die lockt Jessica zum Strand, weil sie zu ihr sagt, ach, du hast ja eine tolle Kette. Möchtest du mal mehr wissen über diese Kette? Ja, dann komm mal mit mir mit. Mein Freund am Strand, der ist Experte, was solche Ketten angeht. Und oh, der liebe Kinder, geht nicht mit Fremden mit. Und dann geht sie mit denen an den Strand und er bietet ihr erst Geld an. Ja, die ist nicht viel wert. $20, dann nehme ich sie dir ab. Wenn du mir $20 dafür gibst, ist sie eigentlich viel mehr wert. Ah, ich gebe dir auch 100. Nee, ist von meinem Vater. Oder sie sagt ja da schon, jetzt ist es ja auch ihr Vater. Das wird ja auch, dadurch, dass die geheiratet haben, ist er dann ja ihr Vater. Ich glaube, das ist dann auch der Kniff, warum er in der Serie der Vater von ihr ist. Und dann sagt er, ja, okay, gut, dann nicht. Aber du, nicht, dass du sie verlierst, darf ich sie dir mal kurz festmachen. Und da dachte ich so, er, wie geil sie sich umdreht. Und er ihr dann einfach, wie gesagt, dieses achtjährige Mädchen, ihr die Kette vom Hals nimmt und anfängt wegzurennt und einfach wegrennt mit seiner Freundin. Die rennen einfach weg und ich habe gedacht, Alter, das ist das Evilste, was ich je gesehen habe. Und dann Hulk sieht das, rennt hinterher, fängt eine Schlägerei an mit Sam Jones, wird aber von Giant Gonzalez, dem Wrestler Giant Gonzalez, erstmal hin und her geworfen, nachdem er Schwierigkeiten hatte, aus der Limousine auszusteigen, weil er zu groß ist, und dahin zu laufen, sich dann schön mit dem Hikes da prügeln konnte. Und ich habe so gelacht über diese Hochzeitsgäste, weil das sind, du bist ja auch nicht so im Wrestling-Ding drin und so, aber so Jimmy Neidhart und so, diese ganzen Typen neben Brew und so, die nach den Ringen gesucht haben und so, das sind alles Wrestler aus der Zeit gewesen halt.
Ah, okay.
Und es ist so lustig, die dann auch da alle hinrennen zu sehen und Giant Gonzalez, der dann ja ein Riesentyp gewesen ist, der ihn dann hin und her wirft und dann machen die so Wrestling-Moves und ja, dann geht ja die Kette verschüttet, also im Sand, ne, und dann laufen die, dann rennt Giant Gonzalez wieder zur Limousine, kommt und die fliehen und diese Kette ist dann halt im Sand verschollen. Und das ist tatsächlich, dann endet die Folge wirklich mit dem Satz, wir brauchen mal einen Metalldetektor. Und das ist die erste Folge
vorbei. Ja, genau.
Ja. So, weißt du, dann, da war ich so total irritiert, weil ich dachte mir, was ist denn das für ein Schnitt? Wir brauchen mal einen Metalldetektor. Und dann Abspann, 3 Minuten Abspannlied. Dann 3 Minuten, was in der nächsten Folge passiert, plus Intro-Song.
Also, ja, genau.
Also erstmal 9 Minuten, bis die Handlung weitergeht. Das war unfassbar, oder? Ja.
Fun Fact, den Metalldetektor, den bekommen wir nie zu sehen. In der nächsten Szene liegt der ganze Plunder einfach auf dem Tisch ausgebreitet und man bastelt das wie so eine Landkarte zusammen. Denn, das hat man inzwischen gesehen, das ist wie so ein Puzzle. Das heißt, so einzelne Teile, die werden jetzt so puzzleartig zusammengesetzt und ergeben dann als Gesamtes gesehen halt so eine Art Landkarte. Und Moment mal, da fehlt doch das X. Ja, Moment mal, das ist doch, liegt doch alles auf dem Glastisch, also klettern wir jetzt alle mal unter den Glastisch und gucken von unten durch. Ach, guck mal, da ist ja noch eine andere Teil von der Karte und da ist das X. So, hä?
Okay. Jetzt, als sie unter dem Tisch lagen und noch so, mach dich nicht so breit, da habe ich mich gefragt, warum die sich alle unter den Tisch legen mussten. Und da war ja auch noch plötzlich hatte Blue ja noch dieses eine weitere Frau dabei, die ich glaube auch nur in dieser Szene dabei ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, ey, was sind denn das? Jetzt tauchen aber ein paar viele Charaktere auf einmal auf, die mir nicht klar sind. Die hat so ein bisschen die konnte dann noch so ein bisschen Hintergrundwissen über diesen Typen sagen und so. Aber das mit unter den Tisch legen und nach dem X auf dieser Karte suchen war großartig.
Ja, warum hat denn dieser Insasse damals, als er das da so eingeritzt hat, überhaupt 2 Seiten gemacht von dem Ding?
Aus Sicherheitsgründen.
Du meinst das einfach so zur Verschleierung?
Ja.
Also die haben das einfach dann perfekt zusammengesetzt. Also ich glaube, das wäre für mich so ein unlösbares Puzzle.
Auf jeden Fall. Diese
ganzen Würfel da so zusammenzusetzen. Vor allem, wenn das Vorder- und Rückseite hat.
Absolut. Das wäre völlig unmöglich. Für mich wäre das nur mit Komplettlösung möglich. Da können auch die Bösewichte dran sich drüber freuen. Da geht's auch diese Summe, da ist irgendwie ein Schatz von dem, diese Frau, Freundin von Blue hat ja so Hintergrundinfos über diesen Typen und das war auch geil. Sie sagt, der saß im Knast wegen Raubüberfall, aber man vermutet, der hat noch andere Sachen gemacht. Was denn? Raubüberfälle. Hab ich gesagt, Alter, okay, das ist cool. Und dann wurde ja von so, dass er $3 Millionen irgendwie ergaunert hat und versteckt hat. Und dann hat er halt, warum mache ich mir dann eine Karte, wenn ich das irgendwann abholen will? Weißt du?
Ja, also typisch so piratenartig inszeniert, totaler Bullshit. Ja,
war
also
im Sturm vom Boot gefallen und vom Hai gefressen worden.
Und Hulk Hogan findet diesen Hai zufällig und weidet den auch noch zufällig aus. Also da kommen
macht so er viele immer so. Dinge. Ja. Er sagt aber, das macht er immer so, seit er mit diesem Hai, mit seinen Navy-Kumpels im Käfig war.
Na klar.
Ja, auf jeden Fall fahren die ja dahin und da, die Megan, die kommt ja dann auch mit, die besteht ja jetzt drauf, weil ihr ja 50% von Thunder gehört und dann wollen sie jetzt diesen Schatz bergen. Ne? Und da sehen wir zum ersten Mal Thunder. Und ich muss sagen, so das Design von außen, so dieses schwarze, schlichte, wir sehen da noch nicht den später in der Serie vorkommenden Morphing-Effekt. Witzigerweise sehen wir den aber im Intro. Also im
Intro sieht man den und der sieht teilweise ganz gut aus.
Ja, weil es so ein fahrendes Ding gewesen ist.
Genau.
Ja, so, das war die Zeit von Viper, weißt du?
Also, ja, genau.
Thunder ist nur, weißt du, wenn man so an große Fahrzeuge dieser Ära denkt, so also von Action-Serien, dann ist das natürlich nicht in einem Level mit Kid oder mit Airwolf oder mit Street Hawk, finde ich
es.
Auch was gab's denn da noch? Da gab's doch noch hier, ja, Viper war sicher auch sowas. Das Problem ist, das Ding hat halt keine Persönlichkeit. Dieser rudimentäre Computer, der da was runterrasselt, scheint nicht wirklich zu groß zu interagieren. Und das Ding ist halt mehr Handlungsort als Charakter halt. Ne? Und deshalb, es taucht halt zu spät auf und eigentlich fährt die ja nur hin. Ne?
Ja, es ist ja auch eigentlich, wie wir eben schon gesagt haben, mit der Größe habe ich da so meine Probleme. Eigentlich ein normales Speedboat so von außen. Klar, das hat irgendwie eine coole Farbe, coole Form und so. Aber die stehen ja anfangs oben drauf. Also es ist ja nicht so, als wären da jetzt, sobald man da irgendeine Luke öffnet, 3 Stockwerke noch drunter, in die man laufen kann. Aber so sieht es dann halt letztendlich in dieser anderen Perspektive aus, wenn man die später mal von innen sieht.
Es ist trotzdem großartig. Wusstest du, dass in der Serie, die später da, es war in den 90er, mal der Heimkinomarkt, hat man ja VHS-Kassetten und so rausgebracht. Da hat man den Pilotfilm auch in Deutschland noch als Solo-Pilotfilm auch rausgebracht, also als Solo-Film, und hat später Zusammenschnitte von Folgen als Thunder in Paradise 2 und Thunder in Paradise 3 noch auf in die Videotheken gebracht. So Zweiteiler oder noch nicht mal Zweiteiler. Hat einfach so Sachen zusammengeschnitten. Das ist schon krass. Naja, auf jeden Fall dieser ganze Part mit dieser Insel, wo sie dann diese Höhle finden. Und in diese Höhle muss man ja runterklettern. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Abseilen, was gefühlt 2 Meter tief ist. Weißt du, also
ja, ich musste auch schon bei anderen Sachen vorher lachen. Also klar, man findet dann irgendwie diese Stelle laut Karte, aber man kann das X ja erstmal nicht finden. Und Hulk Hogan, der klettert dann oben auf die Palme und macht dann den Indiana Jones, wie Indiana Jones 3, und guckt von oben so runter. Guck mal, da ist das X.
Aber es sieht auch und super aus, wie er da oben sitzt.
Super, ja, also klar. Der Vorteil von dem Kopftuch, das er trägt, ist natürlich auch, da kann man jede Menge Zottel hinten dran machen. Dann kann ein Stuntman ja auch quasi getarnt als Hulk Hogan die Palme hochklettern. War eindeutig nicht Hulk Hogan, der da hochgeklettert ist. Also wenn man so ein bisschen hinguckt, super zu sehen. Aber dann, okay, wir haben das gefunden, das X, und da ist ein Stein. Aber wir heben den einfach mal groß weg, diesen 6 Tonnen Stein, der da drauf liegt.
Ja. Das war super, aber das Geile, wo ich wirklich aber lachen musste, war dieses Abseilen in die Höhle. Und dann war es einfach so ein kleines Star Trek-Höhlen-Set. Ne? Und es ist einfach, Brew ist der Erste, der runtergeht, und er lässt sich genauso 2 Meter abseilen. Als er dann unten ansteht, siehst du, dass er vielleicht noch 1/2 Meter bis nach oben hat. Und dann wird Megan, ich hoffe, ich sag's richtig, ich glaube, sie heißt Megan, weil ich glaube doch, sie heißt Megan. Auf jeden Fall wird sie ja dann runtergelassen und sie wird, ich habe noch nie, was soll denn das für ein Runterlassen sein? Sie lässt sich nicht am Seil runter, sondern sie wird runter, also Hogan scheint sie einfach runterzugeben. Also sie sitzt dann auf einmal auf den Schultern von Brew und so. Da dachte ich, warum?
Ja, die lässt sich ja auch vorher schon von hier Hulk Hogan durch die Gegend schleppen, weil die jetzt plötzlich, wie gesagt, so etepetete fein ist, weil sie da nicht durch den Schlamm laufen will er muss sie dann tragen. Also ich fand
den Charakter
ab dem Zeitpunkt schon richtig schlimm. Also das
Das ist nur so, um zu zeigen, wie stark Hulk Hogan ist, dass er sie da einfach rumtragen kann. Und ja, du hast recht, ihr Charakter ist ab da wirklich vorbei. Also in der ersten Hälfte, in der ersten Hälfte kann man noch sagen, sie kämpft dann halt für ihr Erbe und das Hotel und die Zukunft ihrer Tochter. Und die beiden haben ja nicht mal die Tochter wirklich angelogen, warum sie heiraten. Sie sagt ja irgendwann, Hogan hat mir schon alles erzählt, warum ihr heiratet. Du nämlich irgendwie, weil du beschützen willst, was du liebst und irgendwie, und er irgendwie, weil das also, sie hat es so formuliert, dass es auch gestimmt hat, aber man es auch anders interpretieren kann. Aber hier war es wirklich ganz, also dieses Herunterlassen von ihr, und sie war dann halt ab da nur noch im Bikini und so. Also das ist alles schon hart sexistisch, was wir hier sehen halt, ne?
Ja, es ist sehr unschön. Also wie gesagt, das ist unfassbar schlecht gealtert. Ich würde behaupten, von allen Pilot-Episoden, die wir bisher schon besprochen haben, ist das die am schlechtesten gealterte.
Ja, aber die Serie ist halt nicht ernst gemeint gewesen. Oder das ist vielleicht die Frage, ist sie ernst gemeint gewesen, und man hat's noch nicht verstanden. Weißt du, als dann auch so die werden ja dann von den Bösewichten, die haben ja dann irgendwie zwischendurch dann die Tochter, also der gute Giant Gonzales ist anscheinend das große Genie, der hat dann Jessica und die nette Dame, Carol Ault, entführt. Das wird uns aber auch nur gezeigt, indem er auf einmal da steht. Und dann haben sie die...
Ja, so als riesiger Schatten da steht. Genau. Die gucken so ein bisschen ängstlich, und im nächsten Cut sind die auf dem Schiff von dem Bösewicht.
Aber apropos Sexismus, absolut von dieser ganzen Bikini-Tragerei und sexueller Anspielung, auch Carol Oils Charakter, sie wird uns ja vorgestellt als diese Bardame da, ne? Und die macht, in ihrer ersten Szene macht sie so zwei Jungs so einen Drink. Und dann hat sie so eine Kirsche und dann lutscht sie nur diese Kirsche ab. Oh, und die beiden gucken sie so, schmachten sie so an, und dann gibt sie ihnen noch den Stängel, der noch so übrig geblieben ist und so. Und dann dachte ich so, Alter, das wird so heute
auch nicht mehr. Sie gibt ihnen den Stängel, den sie in ihrem Mund irgendwie dazu einen Knoten reingemacht hat. Hä?
Ja. Das ist mit dem Knoten ist mir nicht mal aufgefallen. Nee, aber ey Kai, das kannst du eigentlich nie machen. Also,
nein. Das war so Fremdscham ab der ersten Szene. Also nee. Das hat sich ja eine ganze Weile durchgezogen.
Und dann ist es halt wirklich 0815. Die haben halt Jessica und die sagen hier, wenn ihr uns das Geld nicht hochgibt, dann werden wir die halt töten und pipapo. Also wird das Geld nach oben gefrachtet, die unten, unsere drei wackeren Helden werden unten eingesperrt, weil dieser Fels wieder draufgeschoben werden kann. Und dann sitzen sie erstmal fest und dann merken sie, okay, hier ist Salzwasser, also gibt es irgendwo eine Verbindung zum Wasser, zum Meer halt. Ne? Und dann gibt es ganz lange, Hogan taucht irgendwo lang, sehen, ne, und er wird dann noch so, als da wird so dieser Navy-Background gezeigt von ihm. Er muss ja erstmal so viel Luft aufnehmen, dass ich hier 18 Minuten unter Wasser sein kann und so. Nathan Bridger wäre stolz auf mich halt, ne? Und weißt du, und dann findet er den auch, und dann tauchen die alle drei raus unter so einer Luftblase, die sie dann noch haben. Und aber sie kommen dann quasi am Meer halt, also am Strand raus, aber Mengen ist halt bewusstlos und so, dann muss sie wiederbelebt werden, also wieder beatmet natürlich. Ja, ja. Und so. Sie ist gut, die beiden anderen, die sind ja, werden uns ja so als Navy-Kampftaucher, Schwimmer gezeigt, dass die vielleicht das ein bisschen besser können. Ist okay.
Also ich habe aber die Szene nicht verstanden, warum sie ohnmächtig wurde, weil wir hatten ja eben diesen Luftsack dabei und sie ist ja zweimal darunter getaucht, hat Luft geholt, und beim zweiten Mal holt sie Luft und wird, während sie Luft holt, ohnmächtig. Also ich habe einfach diesen Zusammenhang nicht verstanden.
Ja, es ist, glaube ich, nur dazu da, dass es diese, er muss sie wiederbeleben, Kussszenen gibt.
Natürlich.
Die wir dann später ja nochmal sehen. Dann fahren sie ja zu Thunder, also was heißt, sie schwimmen ja
zu Thunder. Sie schwimmen jetzt.
Also ja, sie tauchen
drei Kilometer dahin.
Tauchen und sagen auch zu ihr, halt dich mal an uns fest. Und es gibt dann unten, das ist Sander, hat nämlich auch noch so einen geilen Move, so eine Einstiegsluke unterm Wasserspiegel halt, ne? Also, und da kommen sie halt rein und dann macht Hulk Hogan seine Kriegsbemalung, ne? Er sagte, ich mache mir jetzt Kriegsbemalung und gehe aufs Schiff, kämpft da original eine Minute mit Giant Gonzales und dann wird er geschnappt und gefesselt und auf den Meeresgrund gebracht. Ich dachte auch, was für ein Aufwand dafür, dass der da wirklich erkennt, was er sagt, das ist eine Kriegsbemalung. Also er macht sich halt das Gesicht so hier mit den Army-Farben und so halt, ne, schmeißt dann so einen Typen ins Wasser und so, was auch total absurd ist, weil der Typ kommt da raus, guckt, und auf einmal kommt Hogans Hand von unten, packt ihn an der Kehle und er muss ihn gesehen haben. Er muss unmittelbar vor ihm gekniet haben und so weiter. Und das war, ich habe so gedacht, er schmeißt ihn ins Wasser. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, nur weil du ihn ins Wasser schmeißt, dann könnte er trotzdem um Hilfe rufen und so. Also, naja, auf jeden Fall kämpft er dann mit Giant Gonzalez und kann ihn mit so einem Signature-Move dann in die Ladeluke werfen, wo er dann halt runterfällt und dann tot oder was auch immer unten dann auf dem Boden liegt. Da siehst du halt, dass die so die Wrestler gut sind für ihre Stunts selber machen halt, ne? Ich glaube, für Giant Gonzalez findet man, rest in peace, Bro, findet man schwer so ein Stunt-Double und so halt, ne?
Stimmt,
ja. Ja, aber dann wird er halt gefesselt und auf dem Meeresboden, wenn die alle.
Mit einer Kette.
Mit einer Kette.
Hat man vorne noch irgendwie so einen Schraubenschlüssel mit eingebaut da. Also, das sah irgendwie total bescheuert aus. Aber
warum?
Also,
Warum hat man das gemacht mit dem Schraubenschlüssel?
Keine Ahnung. Also da war so ein absurd großer Schraubenschlüssel, den man vorne noch so, weil so an die Brust mitgebunden hat. Und dann wirft man ihn ja ins Wasser und man sieht ja an Bord der Thunder, wie er ins Wasser geworfen wird. Und hier unsere, wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall, sie schreit wieder.
Ja.
Und Martin, der ist sich gerade am Umziehen. Der will nämlich dann quasi tauchen gehen. Und Hulk Hogan, also unser Spencer, liegt jetzt auf dem Grund. Inzwischen sind die anderen beiden, also die Bardame und das Mädel, auch im Wasser. Und Hulk Hogan schafft es aber irgendwie, seine Kette zu zerreißen oder sich aus dieser Kette zu befreien. Keine Ahnung, plötzlich taucht dann Martin auf und stopft denen halt hier so ein Unterwasser-Atemflasche, Sauerstoff, irgendwas in den Schnabel. Und dann ist man wieder an Bord der Thunder und dann gibt's die nächste, wir müssen bewusstlose Frau retten, Szene.
Genau. Ja, und das ist jetzt die gute Carol Alt, die muss jetzt von dem, denn vorher gab es nämlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte, der Brew ist ja verliebt in sie, ne? Und die beiden hatten so eine sich gegenseitig ihre Träume erzählen Szene. Und ich muss sagen, ich habe aber auch wirklich gelacht, weil die beiden, also er ist in sie halt ein bisschen verschossen und sie halt offensichtlich nicht. Sie erzählen sich aber gegenseitig ihre Träume und ihr Traum ist, dass sie in Florenz irgendwie als Leonardo da Vinci so als Masken hier, also so Steinstatuen basteln und so halt, ne? Als nur, wie nennt man das denn? Du weißt schon. Als Steinmetzarbeit. Nein, also so Kunst schafft, ne? Also so Statuen und so. Und sie erzählt das so sehr erotisierend, wie sie das sagt, wenn meine Hände dann in den Lehm und so. Und das ist so mein großer Traum, so ein großer Künstler zu sein in Florenz. Und was ist denn dein großer Traum? Weil er hatte sie ja dazu gebracht, hat er gesagt, dann erzähle ich dir auch meinen großen Traum. Und er sagte, mein großer Traum ist, dass du mich liebst. Und wir auch mal heiraten. Da dachte ich so, wow. Alter, das ist aber auch ein bisschen, oder?
Ja, manches ist einfach wie so die Faust aufs Auge. Also das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Das ist einfach komplett Klischee überladen und einfach nicht die Klischees, über die man irgendwie so schmunzeln kann, sondern es sind leider diese negativen Klischees, gerade so um Frauen, Sexismus und das schwächere Geschlechtsscheißdreck, was man uns hier irgendwie zeigt. Und das ist einfach super, ja, nervig und fast kaum zu ertragen.
Genau, es ist auf jeden Fall so, dass er sie dann wieder beatmen will. Da streitet er dann, ne, schiebt er ja Hulk kurz weg. Ich beatme sie und so. Das wird aber nicht nötig, weil sie in dem Moment aufwacht. Genau. Und dann aber übergeht in ihn dann von sich aus küsst. Ne? Ja. Und dann sagt er den schönen Satz, ach, dir werde ich noch oft das Leben retten. Da hätte ich gesagt, Moment, heißt das, du willst mich in Gefahr bringen oder was? Ne? Und dann kommt das große Grand Action Finale. Jetzt wird das Boot uns in Action gezeigt. Ne? Alle werden so festgeschnallt und das ist auch sehr süß, weil die alle so 300 Sitzgurte quasi so haben. Und dann wollen sie, sagt ja, Hulk, wir werden uns jetzt wegschleichen. Und das Boot ist ja so festgemacht an dem Kahn von Sam Jones Bande. Und dann fahren sie einfach weg und dann sehen die das und dann haben die so einen Raketenwerfer dabei und schieben so eine Rakete hinterher. Und dann beschleunigen sie das Boot auf den, wie nennt sich denn nochmal, der Super Plus Suit Mode von den Hochgeschwindigkeitsmodus wird da genannt, also nicht gerade
kreativ. Der aber erst nicht funktioniert.
Der erst nicht funktioniert, erst wenn Brew mit dem Fuß auf die Tastatur haut, haben wir gelernt. Ne? Kai, du als Techniker, hast du in dem Moment ein komisches Gefühl gehabt?
Also. Ja, in mehreren Facetten. Einerseits natürlich so dieses typische, auch Klischee, man muss irgendwo gegenhauen, damit wieder was funktioniert. Mhm. Aber auf die Art und Weise, wie er es macht, da habe ich mich noch sehr viel mehr gefragt, warum er das tut. Also wir sprechen ja von der Tastatur oben, also von der Konsole. Und er hätte da ja auch mit der Hand draufschlagen können. Aber nein, er bewegt sich so ganz merkwürdig zur Seite, holt dann das rechte Bein und haut das rechte Bein dann oben auf die Konsole. Also warum hat er das denn gemacht?
Ich glaube, weil er weiß, dass das der Trick ist, damit es funktioniert. Das soll uns visualisiert zeigen, der Mann kennt sich mit diesem Boot und dieser Technik aus und er ist da vertraut. Und das Boot hat uns ja auch gezeigt, indem sie die Leute mit Stromstößen vertrieben hat, die fährt nicht mit jedem mit. Thunder fährt nicht mit jedem mit. Und ich glaube, er soll so als der Scotty der ganzen Geschichte uns gezeigt werden. Sein Fuß, der hat gesessen im Prinzip. Ne? Auf jeden Fall schaffen sie ja dann in diesen Hochgeschwindigkeitsmodus und diese Rakete, die offensichtlich eine Wärmesuchrakete ist, jagt hinter denen her und die beschleunigen und das sieht schon, also die Bilder von dem schnellfahrenden Boot passen nicht zu dem, was du auf dem Monitor siehst von der Geschwindigkeit.
Und auch nicht zur Rakete, die man immer wieder zeigt.
Und auch nicht zur Rakete. Und das Geilste ist, wenn du dir diese Geschwindigkeiten vorstellst, die sie uns da sagen, wo sie was von Mach und so reden, ne, passt das irgendwie nicht mit. Sie holt uns in einer Sekunde ein. Das ist gut. Und jetzt wenden wir. Jetzt fahren wir so einen Halbkreis.
Ja,
und dann
ja, und fahren nochmal 10 Sekunden zurück.
Ja, ja. Fährt so halb und fährt dann zu dem Boot zurück von Sam Jones Bande. Und natürlich, jeder weiß, die wollen jetzt, dass die Rakete abgelenkt wird und in das Schiff von ihm knallt. Das passiert natürlich auch. Und vorher springt Sam Jones inklusive Bande alle einzeln vom Boot runter. Und wir sehen so diesen typischen Baywatch-Shot, wo Leute einfach ins Wasser springen. Aber jeder einzeln. Ja, ja. Fünfmal wird uns das gezeigt. Kai, fünfmal wird uns das gezeigt, wie Leute ins Wasser springen. Und dann schlägt diese Rakete. Thunder zieht nach rechts, warum auch immer die Rakete nicht mitzieht. Die haut auf das Boot und wir sehen nur, dass die Explosionen auf dem Boot passieren. Also, dass da einfach Sachen auf dem Boot explodieren. Und ich dachte, und alle, und das Geilste sind aber auch die Darsteller, die in Thunder sitzen, die haben ja alle dieses, dass sie sich so zurückpressen in ihre Sitze und,
zur Seite, ja,
aber,
ja.
Aber sieht das schlecht aus? Also, musst mal auf die Mädels in der zweiten Reihe, also, ne, gucken, wie die dann so, wie waren die Regieanweisungen? Reiß den Mund auf, Augen auf und, oh, und so, wie schnell wir fahren und so. Alter, aber es sieht so cheesy aus, Alter.
Total, also unfassbar viel Gesichtskirmes, so übertrieben auch. Und das ist ja auch diese ganze Szenerie in dem Boot, das sieht ja auch nicht gut aus. Also das sieht ja eher aus, als hätte man da so ein paar Metallstühle hingestellt, auf denen die sitzen. Also das ist ja irgendwie also komplett anders, als ich mir sowas irgendwie vorstellen würde. Und diese Einstieg Luke, dieses Loch, durch das man rein und raus tauchen kann, das ist ja auch direkt dahinter irgendwie. Also wenn man da falsch tritt, dann landet man im Wasser. Also ein bisschen suspekt.
Ja, und ich habe gedacht, jetzt nach diesem großen Action-Finale, ne, Sam Jones und seine Bande sind im Wasser und so, wie geht das jetzt weiter? Wie wird das jetzt aufgelöst? Und dann gibt es eigentlich noch eine einzige Szene und da habe ich wirklich gedacht, der schlägt mein Hirn endgültig aus. Wir sehen Hulk Hogan im Bett, in einem ehelichen Bett, also ein Bett, was für den ehelichen Vollzug vorbereitet ist, für sich erkennen, Kerzen, die da überall stehen, und er wartet auf sie. Und sie wollen jetzt die Hochzeitsnacht vollziehen.
Ja, aber dieses Bett, das sah genauso aus wie die Strände zu Beginn, also sieht kein Bett aus. Ja.
So ein Himmelbett war das, ne?
Ja, ist alles komplett überzeichnet gewesen, aber ja, erzähl gerne weiter.
Aber das Geilste ist, sie kommt dann da rein und hat so ein Klischee an und so, weißt du, und er so, oh Baby, und ich dachte, was ist denn das jetzt und so. Und dann sehen wir oben eine Kamera, die versteckt ist. Ne, da ist eine Kamera in der im Lüftungsschacht, wo man die nie vermutet würde, ist eine Kamera drin. Und auf der anderen Seite siehst du einen Monitor und da sitzt Patrick McNee und einer seiner Helfer, die offensichtlich eine Kamera eingeschmuggelt haben, die man nicht finden kann, um die Beweise zu finden, dass diese Ehe vorgetäuscht ist, damit dieses Testament wieder greift und er beweisen kann, dass es gar keine Ehe aus Liebe, wo man sagen kann, wo steht's geschrieben und so weiter. Das heißt ja, sie braucht nur einen Ehemann und so. Auf jeden Fall beobachtet er die beiden beim ehelichen Vollziehen und sagt, das, die haben sicher die Kamera entdeckt. Nein, keiner würde meine Kameras entdecken, sagt doch dieser Typ zu ihm. Ja, ja. Und diese Kamera ist einfach nur wirklich im Lüftungsschacht, guckt nach unten halt. Ne?
Riesige Kamera, ja, ja.
Und natürlich spielen die beiden unten das so ein bisschen und so, na ja, hier, na, Hände über die Decke und so. Wir tun ja nur so und, ne, und fotzeln noch so ein bisschen miteinander rum. Also so ein bisschen nicht übertreiben und so. Die wissen also, dass sie gerade vom Onkel per Video beobachtet werden. Der dann noch gesagt bekommt, oh Mann, das ist ja voll heiß. Das kann man nicht spielen. Alter, mein Gehirn ist fast weggeschmolzen bei dieser Szene.
Ja, also prinzipiell gucken zwei alte Leute den beiden jetzt zu, wie sie da im Bett ja verkehren. Und
alleine das, dass die da mitspielen, dass sie wissen, sie werden beobachtet, gefilmt. Ja. Und das ist, und dann so tun, als hätten sie Sex, damit der dann Ruhe gibt, der Onkel. Und auch, wie gesagt, da habe ich mir gedacht, als Patrick McNee da saß, da habe ich gedacht, Alter, John Steed, ja, was ist aus dir geworden? Dieses aber auch, es ist natürlich unfreiwillig komisch, als die gute Menge ihn, den Hulkster, in die Lippe beißt und er so, oh, ja, oh, ja, ne? Und der Typ oben zu Patrick sagt, wir sind mehr bei den Rollen, bei den echten Namen der Schauspieler als bei den Rollennamen, und sagt, oh, das kann man nicht spielen. Da habe ich mir gedacht, ja, oh ja, das kann man nicht spielen. Weißt du, ey, das ist wirklich, schlicht, ja, wirklich unglaublich. Aber das ist auch schon der ganze Pilotfilm, der ja zum Teil in der Serie wieder so ein bisschen relativiert wird. Und ich kann dir sagen, Kai, ich habe noch zwei weitere Folgen mir angesehen aus der Serie und die waren deutlich besser. Also die waren wirklich, da sind auch so die Sci-Fi-Elemente ein bisschen mehr rausgekommen. Ich habe das zum Beispiel, das Unterwassergefängnis, da gab es so Außenszenen, so typische Mit-90er-Jahre Unterwasser-Außen-Wasserstadt, also Basis-Unterwasser-Außenszenen, die hätten auch bei Sequest laufen können tatsächlich. Und die
oder
Folgen,
James Bond.
Oder James Bond zu der Zeit. Die Folgen haben mir deutlich besser gefallen, weil das hat da auch, es hat immer noch dieselben Probleme, dass man nicht richtig weiß, was die Serie sein will, dann so dieser Sexismus, und natürlich ist es kein Shakespeare, was wir hier sehen halt, ne? Aber es war zumindest irgendwie solider, als es der doch recht schwache Pilotfilm jetzt gewesen ist.
Ne? Ja, der war in der Tat super schwach. Also mal angefangen, dass die erste Episode gar nicht weiß so richtig, was sie dann zeigen will, weil sie halt wirklich so beginnt wie so eine Seifenoper. Also jede Person, die sich diese erste Episode vielleicht nach einem Trailer angesehen hat, konnte nur enttäuscht werden. Also die einen, die Actionhelden oder die Actionfans, die wollen das sehen und werden enttäuscht, weil es keine Action zu sehen gibt. Wenn hier Oma und Opa abends vorm Fernseher gesessen haben, ach guck mal, neue Seifenoper, die wurden enttäuscht. Weil es ab der zweiten Hälfte der Episode in eine völlig andere Richtung geht. Also die erste Folge, also die erste Hälfte von diesem Pilotfilm, die fand ich schon super langweilig und super in die Länge gezogen, bevor da überhaupt mal irgendwie was passiert ist. Und das, was passiert ist, war erstens super fremdschämig, zweitens super sexistisch, unfassbar klischeeüberladen. Und die Action-Szenen, die waren natürlich zusätzlich dann noch extrem trashig inszeniert. Also ja, es ist irgendwie eine Sache, die ich ganz schnell wieder aus meinem Kopf rausbekommen möchte jetzt.
Du würdest sagen, der Mythos Thunder in Paradise ist nicht auf dich übergesprungen.
Mit diesem Pilotfilm definitiv nicht. Wir können ja gerne, wenn du dir noch ein paar Folgen anguckst, noch mal eine von den guten Episoden besprechen.
Können wir gerne noch mal machen. Denn das eine, was auf jeden Fall gut ist, man kriegt die Serie auf DVD. Das ist recht witzig. Die ist so in einer Komplettbox. Die kostet beim großen A immer so 16 Euro im Schnitt. Immer wenn dann irgendwie ein Prime Day ist oder so, gibt's die immer für einen Zehner. Und ich habe letztens, und das war der Grund auch für diesen Podcast, letztens an der Kasse im Supermarkt gestanden. Da gab's so eine Grabbelkiste mit so DVDs halt, ne? Und da war tatsächlich die Komplettbox Thunder in Paradise für einen Fünfer zum Mitnehmen. Wie gesagt, also ein Fünfer ist sie wirklich wert halt, ne?
Ja,
das kann man machen. Interessanterweise gab es ein Videospiel, das verlinke ich auch mal in den Shownotes, ne? Das ist, da sind auch extra Szenen mit den Darstellern gedreht worden, ne? Wie hat man das nochmal, wie hast du das nochmal genannt?
FMV Games so ein bisschen, ja, ja, so bisschen, also richtige gedrehte Szenen, die man dann irgendwie mit Gaming-Mechaniken ergänzt hat. Also ein bisschen wie Wing Commander damals, genau, oder sowas, ja.
Ja, aber immerhin hat man das gemacht halt, ne? Das ist
aber
schon krass.
Sieht in Videos, in den Clips, die ich gesehen habe, noch trashiger aus.
Ja,
da hat man noch mal weniger Budget gehabt, also
Aber sagt das nicht Chris Lemon, dass sein Beitrag zu das Thunder in Paradise Videogame ist einer seiner vorletzten Einträge in der Movie Database? Ne? Das ist, da sind nicht mehr so viel. Das ist ein extra Credit, den er dafür gekriegt hat, dass er da zu sehen gewesen ist. Und es gab auch einen Soundtrack dafür, was sehr naheliegend ist, der auch in Deutschland veröffentlicht wurde, wo zeitgenössische Party-Hits drauf waren. Nee, unter anderem, ich glaube, DJ Bobo war drauf. Also das ist auch geil. Ich habe auf jeden Fall das Bild gesehen von dem Soundtrack und ich habe danach eine gebrauchte Version bei eBay gesehen und dachte, geil. Ich dachte wirklich, warum nicht? Ne, warum nicht für sowas Geld ausgeben, oder Kai?
Ja, muss man unbedingt tun.
Ja, ich sehe schon.
Jetzt so im Kontrast, wir haben ja damals, wie gesagt, auch der Ritter aus dem All, der ja unfassbar gut gealtert war, also der auch noch heute super lustig war, weil die Gags, die man benutzt hat, halt ja nicht so klischeebehaftet waren, sondern halt eher so ein bisschen in die Richtung gehen wie, ja, weiß nicht, eine nackte Kanone, also eher so zeitlose Humor benutzt hat. Und jetzt so im Kontrast dazu, ich glaube, ich habe Bock, nochmal den Ritter aus dem All zu gucken.
Also ich fand auch unsere Besprechung super und wir haben ja damals den relativ nah an Howard the Duck besprochen. Und ja, ich stehe immer noch dazu, dass ich den Ritter aus dem All besser fand als Howard the Duck. Da werde ich wahrscheinlich Hass und Häme auf mich ziehen. Aber er hat mich wirklich ganz gut unterhalten. Hulk Hogan hat ja auch ein Typ, den man kritisieren kann und wahrscheinlich auch muss. Und es gibt viel über den auch zu sagen, was er auch so gemacht hat in seiner Karriere. Und da hat er auch, glaube ich, eine Menge Scherben hinterlassen. Aber er ist auch so einer, der so eine Art wie William Shatner, so eine Art eigenes Universum auch ist halt, ne? Ja. Und so ein, er spielt sich halt irgendwie immer selbst und das ist schon eine Rolle, die Serie ist halt total auf ihn zugeschrieben und total auf ihn fixiert. Und weißt du, was das Allerwitzigste an der Sache gewesen ist? Die Serie war gar nicht so unerfolgreich. Wenn man da so ein bisschen rein recherchiert, ist sie, die hätten eine zweite Staffel gemacht, hätte Hogan damals nicht den Vertrag mit der WCW unterschrieben, wo man ihm angeboten hat, jetzt der große Zampano in der WCW zu sein und so volle Kontrolle über seinen Charakter und die Storylines und einen 5-Jahres-Vertrag und ganz, ganz viel Geld. Den hat er angeboten bekommen von dem Eric Bischoff, glaube ich, von der WCW und Ted Turner damals auf dem Set von Thunder in Paradise. Die haben die ihn besucht und ihm das angeboten. Und das hatte er dann, da hatte er dann Bock drauf, um das zu machen. Und deshalb, das ist mit einer der Gründe, warum es nicht sogar zu einer zweiten Staffel gekommen ist. Ne? Und somit werden wir mit 22 Folgen zurückgelassen. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein 90er-Trash, der auch nur da möglich gewesen ist, glaube ich halt. Ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das Boot hat einfach, da auch wenn es von außen ikonisch aussieht, es ist nicht vergleichbar mit anderen Fahrzeugen, die so diese Ehren geprägt haben und hat halt nicht diesen ikonischen Touch. Und dann das andere Problem ist, die Serie weiß halt nicht so wirklich, wie wir schon sagten, für welches, wie du auch eben so schön gesagt hast, für welches Publikum sie eigentlich so ein bisschen gedacht hat. Für die Baywatch-Fans ist es zu wenig, für die Hogan-Fans, ja, kann man sein, aber wie viele sind das auf alle gesehen und so halt, ne? Und Action ist ein bisschen dürftig, ne? In der Serie ist es ein bisschen besser, also die haben wirklich einen Sprung gemacht in der Qualität, man merkt da schon, die haben dann so Figuren wegfallen lassen, da gibt's auch diese Lola noch, diese ältere Dame hier mit der Blue am Ende im Pool sitzt und so, die ist auch nicht mehr dabei und so. Und Patrick McNee ist ein bisschen mehr so der väterliche Onkel, der Verschrobene, ich glaube weniger der Antagonist, sondern eher so ein netterer Charakter. So hatte ich, ich war deshalb ganz überrascht, was hier so sein Unsympathenstatus im Pilotfilm ist. Aber dann auch wieder hat er eigentlich fast nichts zu tun. Außer einmal bei der Hochzeit, weißt du, bei jeder Hochzeitsszene wartet man ja immer auf diesen Moment, wenn dann einer sagt, und wenn keiner Einspruch gegen diese Beziehung hat, ne, wenn einer Einspruch hat, der möge jetzt reden, dafür immer schweigen und so, und dann Einspruch. Und dann sagt er, ich werde beweisen, dass die gar nicht echte Gefühle füreinander haben und so. Dachte ich so. Und dann geht er weg. Dann geht er einfach weg. Okay. Und Jimmy Neidhart guckt hinter ihm her und guckt so ganz abwertend. Weißt du, das musst du erstmal hinkriegen. Nein, aber wie gesagt, es ist ein Kleinod der 90er und ich glaube, auch da habe ich es gesehen, nur großartig und da sollte es auch bleiben. Aber der catchy Song und das Intro, das ist schon, finde ich, recht ikonisch. Genau, und deshalb dachte ich, wir reden einmal mal drüber, über Thunder in Paradise.
Ja, die Besprechung hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Also auch sich das Ganze anzuschauen hat Spaß gemacht, auch wenn das teilweise mit körperlichen und seelischen Schmerzen verbunden war.
Ja.
Aber ich sage mal so, egal was wir in Zukunft jetzt noch an Pilotepisoden besprechen, es kann nur besser werden.
Ja, ich hab das, also ich weiß ja grob, was wir für so Sachen im Auge noch hatten. Und ich glaube, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, bisher war es immer mal so, dass ich eher gedacht hat, eher wenig Erwartungen hatte und dann war das richtig, richtig gut oft, ne? So ein Engel auf Erden zum Beispiel, der war richtig gut.
Oh, das
so.
War großartig.
Der war richtig toll und so, da hatte ich im Vorfeld oder TJ Hooker und so, weißt du, da habe ich so gedacht, ja, das wird wahrscheinlich so lala und dann war es echt gut. Hier hatte ich gedacht, oh, da wird sicher so ein kleines Actionfest, so ein Trash-Ding und dachte mir so, oh nee, das ist wirklich nicht so besonders geil. Und vor allen Dingen, wenn du die als zwei Episoden siehst, also stell mal vor, du bist nur der Typ, der nur die erste Episode sieht, da fragst du dich doch auch, was ist denn dieses Thunder, von dem die ganze Zeit reden? Ne? Also, nee, das war nix. Ne?
Nee, das war wirklich nix.
Ja. Tja, Kai, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken.
Wir sprechen bald wieder miteinander.
Ja,
vielleicht können wir ja gerade ein kleines bisschen Werbung hier machen.
Ja, wir können ein klein bisschen Werbung machen. Was machen wir denn, Kai?
Wir sind zurück. Also wir sind im wahrsten Sinne des Wortes zurück, nämlich im Retrocast. Yeah. Wir besprechen nämlich die letzte Trilogie von Star Wars. Wir haben gesagt, okay, nach so ein bisschen Distanz von mehreren Jahren jetzt, wir machen es wieder. Und wir machen es nicht einfach nur im Podcast, sondern wir machen es auch nochmal im Livestream.
Genau, auf dem Twitch-Kanal des Retrocastes am 26.07. Samstagabend um 20 Uhr für Leute, die nichts Besseres zu tun haben, so sollten wir es nennen, wollen wir über das Erwachen der Macht sprechen.
Genau, aber es ist nicht mehr der Twitch-Kanal des Retrocasts, sondern ich habe den ja umbenannt damals, weil ich einfach da jetzt nicht mehr so viel machen wollte, aber wenn du willst, kannst du ja den Link einfach hier in die Shownotes mit reinpacken.
Mache ich.
Dann kann man da reingucken, aber Infos gibt's dann auch bei Blue Sky die Tage nochmal. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf. Also sowohl bei Twitch mit dir nochmal eine Live-Podcast zu machen, als auch jetzt die letzte Trilogie zu besprechen.
Yeah, das sehe ich ganz genauso. Dann sagen wir auf diesem Weg mal, dann liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
Action to begin. Baby, I wanna hear.